mit seinen beiden Studien, die Ostdeutschen und die Ostdeutschen als Avantgarde, ist der in Dresden geborene und heute in Berlin lebende Kultursoziologe Wolfgang Engler populär geworden. Sein neuestes Buch »Bürger ohne Arbeit« kommt grundsätzlicher daher und ist hochaktuell. Die entscheidende These: die Lohn- und Arbeitsgesellschaft ist am Ende, Vollbeschäftigung wird es nie wieder geben, allen Parteiparolen zum Trotz. Was Wolfgang Engler diesem Fazit entgegenzusetzen hat, darüber hat er unter anderem im Mai dieses Jahres in der Rostocker Thalia-Buchhandlung gesprochen. Hören Sie nun einen Ausschnitt aus dieser Veranstaltung.
Ich werde drei Stücke lesen, und zwar gehören sie alle einem Kapitel an, in dem ich ein Plädoyer zugunsten, wie soll man sagen, zugunsten einer bedingungslosen sozialen Grundsicherung führe. Das heißt, zugunsten einer von jetzt aus gesehen doch ziemlich utopischen Tatsache argumentieren, nämlich dass Menschen, die aus der Arbeit herausfallen oder die vielleicht gar nicht in die Arbeitswelt hineinfinden, gleichwohl als Bürger respektiert werden sollten und sollen, was für mich heißt, dass sie ein auskömmliches, anständiges, würdevolles Leben führen können, eben auch ohne Arbeit. Wir alle wissen, dass der Zusammenhang zwischen Arbeit und Einkommen sehr strikt ist, und wenn die alte biblische Formel, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen, nicht mehr so unbedingt und hart praktiziert wird, wie das in früheren Jahrhunderten der Fall war, so bildet sie doch noch immer den Hintergrund im Grunde all unserer Ansprüche an das Gemeinwesen. Wenn wir die nicht durch Arbeit begründen, stehen wir ziemlich schlecht da oder auf dünnen Füßen mit unseren Ansprüchen. Also da versuche ich, eine andere Sicht auf die Dinge zu entwickeln oder einen Vorschlag zu unterbreiten, der dem widerspricht, der gängigen Praxis, dass Menschen, die nicht arbeiten, nicht Teil der Arbeitsgesellschaft sind, doch ziemlich hart und mitunter auch ziemlich verzweifelt um ihre Würde und ihren Anstand kämpfen müssen. Im Grunde geht es bei all diesen Teilen um ein gemeinsames Problem. Ist es möglich, und um welchen Preis ist es möglich? Wie genau könnte man sich jetzt vorstellen, dass Ängste, die gesellschaftlich bedingt sind, aus dem sozialen Leben der Menschen und damit eben auch aus unser aller Leben verbannt werden könnten? Oder ist das eine Idee, die nicht wirklich realisierbar ist? Ängste spielen eine unentbehrliche Rolle im gesellschaftlichen Leben der Menschen. Sie aus ihm gänzlich zu verbannen, ist eine flache Utopie. Ohne die Angst davor, anderen Menschen absichtlich Schaden zuzufügen, sie für unerlaubte Zwecke einzuspannen oder sie sogar zu töten, würde das Leben im Inneren der Gemeinschaften bald unerträglich werden. Und die gelegentliche Erlaubnis, ja Aufforderung, Menschen außerhalb der eigenen Grenzen mit Gewalt in ausdrücklicher Tötungsabsicht zu begegnen, ist durch das Wort Krieg hinlänglich als Ausnahmezustand charakterisiert. Eine andere Frage ist, ob die Ängste, die Menschen einer bestimmten Zeit und an einem bestimmten Ort beherrschen, für ihr gedeihliches Zusammenleben und Zusammenwirken wirklich unentbehrlich sind. Sie kann nur nach eingehender Prüfung der jeweiligen Gegebenheiten entschieden werden. Sehr viel leichter lässt sich die Frage nach dem Sinn und Nutzen existenzieller Ängste beantworten. Sofern sie nicht durch außergewöhnliche Ursachen hervorgerufen werden, durch Seuchen, Hungersnöte, Naturkatastrophen oder eben durch Kriege, sondern durch die Gemeinschaften selbst, durch die Art und Weise ihrer sozialen und politischen Organisation, sind sie nicht zu rechtfertigen. Gesellschaften, die ihren Zusammenhalt auf manifeste Überlebensängste einer großen Zahl von Menschen stützen, widersprechen ihrem Zweck, das Leben nach innen zu befrieden, und laufen Gefahr, von unten erschüttert oder zerrissen zu werden. Das Untergeschoss des Gesellschaftsbaus von solchen Ängsten zu entrümpeln, den Menschen Grund zu geben, Fraglosen, auf dem sie sich möglichst frei bewegen können, liegt letztlich im Interesse aller miteinander zusammenlebenden Gruppen. Das ist gewissermaßen eine Art Präambel zu diesem Kapitel, in dem ich mich, wie gesagt, darum bemühe, die Möglichkeit einer bedingungslosen, also nicht auf Arbeit zurückgehenden sozialen Grundsicherung aller Menschen in Gesellschaften wie der unseren zu entwickeln. Und ich habe mich in dem Zusammenhang verpflichtet gefühlt, mich historisch ein bisschen umzutun, das heißt Zeiten, Epochen aufzusuchen, in denen diese Frage schon mal auftauchte. Gab es, so war meine Frage, schon früher, in früheren Jahrhunderten Versuche, eine Sozialgesetzgebung zu entwickeln, die so weit greift, die einen so weit gespannten utopischen Horizont hat, dass sie alle Bürger einer Gesellschaft einbezieht und die Forderung erhebt, dass ein jeder, und zwar nur aufgrund der Tatsache, dass er in diese Welt hineingeboren wird oder ist, ein Recht auf ein würdevolles Dasein hat. Dabei stieß ich auf eine Reihe mehr im Entwurfsstadium stecken gebliebener Überlegungen, aber es gibt wenigstens zwei geschichtliche Ereignisse, in denen so etwas wie ein Bürgergeld, eine Grundsicherung, ein Basic Income, wie die Angelsachsen sagen, wenigstens vorgedacht worden ist. Wo die Debatten, die wir heute führen oder wieder führen, sind in den letzten zwei, drei Jahrzehnten etwas verschüttet worden, gewissermaßen ihre historische Wurzel haben. Der erste Fall spricht bedauerlicherweise letztlich gar nicht zugunsten meiner These oder zugunsten der Möglichkeit, ist im Grunde ein enormer historischer Unglücksfall. Spielt im England des ausgehenden 18. Jahrhunderts, auf dem Land, dem platten Land in England. Und was wahrscheinlich die wenigsten wissen, das war in der Tat eine Zeit, Ende des 18. Jahrhunderts, der industrielle Kapitalismus begann gewissermaßen seine ersten Schritte zu machen. Die Maschine eroberte den Fertigungsprozess, Arbeitermassen drohten zu proletarisieren oder wirklich zu verarmen, unter die Räder dieses Prozesses zu kommen. In dieser Zeit entwickelte eine Gruppe von Leuten, die glaubte, dass man das nicht einfach so laufen lassen kann, in der Tat eine sehr forcierte Idee, die dann allerdings totalen Schiffbruch erleidet. Und die ich deswegen auch vortrage, weil das ganze Konzept, das man damals entwickelte, so erstaunliche Parallelen oder manche erstaunliche Parallelen zu dem aufweist, was wir in der jüngsten Zeit in Deutschland als Arbeitsgesetzgebung vorgesetzt bekommen haben, also mit Hartz I bis Hartz IV, mit dem Arbeitslosengeld II, mit den Notwendigkeiten, sich sozusagen bis aufs Hemd auszuziehen vor den Behörden und bestimmte Dinge akzeptieren zu müssen an Arbeit und man für gerechtfertigt hält, umziehen zu müssen, etc. etc. Das Recht auf Lebensunterhalt ist kein Produkt der jüngeren Geschichte. Es reicht bis ins späte 18. Jahrhundert zurück. Diese Geschichte spielt sich, von einer Ausnahme abgesehen, weitgehend auf der theoretischen Bühne ab, in Form von Dekreten, Verkündigungen, von Versprechen, die schnell gegeben und noch schneller gebrochen werden. Die Ausnahme datiert auf das Jahr 1795 und ging als Spinhamland Act in die Annalen ein. In einer Zeit großer Not fanden sich die Friedensrichter von Berkshire im Gasthof Pelican Inn in Spinhamland bei Newbury zusammen und verfügten, dass zusätzlich zu den Löhnen Zuschüsse bezahlt werden sollten, und zwar nach einem gestaffelten, mit dem Brotpreis verbundenen Tarif, damit den Armen, unabhängig von ihren Einkünften, ein Einkommen garantiert werde. Diese erste Sozialhilfe der Geschichte bedeutete eine Kampfansage an den freien Arbeitsmarkt und das ausgerechnet an der Wiege des modernen Kapitalismus. Als sie knapp 40 Jahre später abgeschafft wurde, war das Prinzip arbeitsfreier Daseinsführung nicht nur in dieser, sondern in jeglicher Gestalt in Verruf geraten. Weshalb scheiterte die radikale Reform des Armenrechts derart spektakulär. Unternehmer und Ökonomen verurteilten das Mindesteinkommen lautstark als schreienden Anachronismus, als einen ebenso überflüssigen wie schädlichen Eingriff in Märkte, die soeben im Begriff standen, sich selbst zu regulieren. Insgeheim profitierten sie von der Praxis, die faktisch als staatliche Lohnsubvention funktionierte und zu einer Politik der billigen Arbeit geradezu einlud. Was der Brotherr seinen Arbeitskräften schuldig blieb, wurde in staatlicher Regie zum Minimum aufgestockt. Die Arbeiter mit Brosamen abzufinden, war unter diesen Umständen ein Gebot unternehmerischer Klugheit. Klug, vernünftig war es ferner, vorzugsweise Personen mit einem Anspruch auf staatliche Unterstützung einzustellen. Statt ihr Leben von der Arbeit zu erwarten, brachten sie es immer schon mit. Fand sich im Betrieb keine Verwendung für diese guten Armen, konnte man sie im Haus gebrauchen und waren sie selbst dort entbehrlich, stellte man sie pro forma an. Wer es zu dieser humanitären Geste verstand, erhielt einen Teil seiner Steuern zurückerstattet. Da alle Besitzenden die Fonds privat zu schröpfen gedachten, die sie gemeinsam unterhielten, kam es zu einer Überfüllung von Küche und Hof und in der Folge zu einer Finanzierungskrise des ganzen Systems. Erkennt man die Parallelen zum neoliberalen Programm der Vollbeschäftigung hier und heute, zum Traum von der Gratisarbeit, finanziert aus öffentlichen Mitteln? Dem füge ich mir noch ein drittes Stück hinzu, das etwas näher an unsere Zeit herankommt, nämlich auf jene Jahrzehnte Bezug nimmt, in denen man überhaupt wieder auf die Idee kam, nach einer langen Phase der Lähmung, diese enge Beziehung zwischen Einkommen, Arbeit und Existenz zu lockern. Das war in den Vereinigten Staaten in den 1960er Jahren. Seit der Französischen Revolution, ein Thema von eher beiläufiger Natur, eroberte der Gedanke einer sozialen Grundsicherung in den frühen 1960er Jahren die öffentliche Meinung in den fortgeschrittenen Industriegesellschaften des Westens, mit besonderer Eindringlichkeit in den Vereinigten Staaten, der wirtschaftlich leistungsfähigsten Nation dieser Zeit. an der Pforte zur dritten industriellen Revolution, der mikroelektronischen, zogen renommierte Ökonomen und Sozialwissenschaftler die herrschende Doktrin vom Gleichklang von Produktivität, Wachstum und Beschäftigung prinzipiell in Zweifel. Ein neuer Produktivitätsschub würde mehr Arbeitsplätze vernichten als begründen, der dadurch ausgelöste Kaufkraftschwund den Absatz hemmen und weiteres Wachstum gefährden. Die traditionelle Verknüpfung von Einkommen und Arbeit aufzulösen, erschien daher als einzig erfolgversprechende Methode, um die sich abzeichnende Systemkrise abzuwenden. Wer nicht arbeitete, musste trotzdem Geld erhalten, Konsumgeld statt Arbeitsgeld. Ansonsten stockte der Reproduktionsprozess an seiner empfindlichsten Stelle, der Realisierung des Produzierten am Markt. Das war ein funktionalistisches Argument, das emanzipatorische Bedeutung gewinnen konnte, aber nicht musste. Für den Ökonomen Robert Theobald gehörte beides zusammen, war das garantierte Mindesteinkommen die Umsetzung einer immer wieder in der Geschichte auftauchenden Grundidee, dass nämlich jedes Individuum ein Anrecht auf einen Anteil an den Gütern der Gesellschaft hat. Sein Kollege Milton Friedman betrachtete die Angelegenheit weit abgeklärter. Er sprach sich zugunsten eines Mindesteinkommens aus, weil es den Verwaltungsaufwand durch die Pauschalisierung zahlloser Sonderleistungen spürbar vereinfachte und band seine Fürsprache an die Bedingung, dass es sich um ein sehr geringes Fixum handeln müsste. Der Mensch, der es empfing, sollte zusätzlicher Arbeit gegenüber aufgeschlossen, weil ihrer bedürftig sein. Beide Positionen bezeichnen die Ambivalenz eines Bürgergeldes mit wünschenswerter Klarheit. Auskömmliches Einkommen oder Minimum. Humanisierung oder Rationalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft. Im Ganzen war es eine Periode der Zuversicht, der optimistischen Prognosen. Die Vereinigten Staaten im Jahr 2000, das verhieß eine Verdreifachung des Pro-Kopf-Einkommens, eine jährliche persönliche Arbeitszeit von wenig mehr als 1000 Stunden, 13 Wochen Urlaub im Jahr, flexible Arbeitsrhythmen bei hoher Zeitsouveränität der Einzelnen. In diesem Klima unterzeichneten 1000 US-amerikanische Ökonomen im Jahr 1968 eine Resolution an den Kongress. Ihr zufolge sollten sich künftige Systeme der sozialen Sicherung an vier Leitlinien orientieren. A. Staatliche Unterstützung für jeden Geringverdienenden und nicht nur für bestimmte Gruppen wie Kriegsveteranen, Alte oder alleinerziehende Mütter. B. Einzige Bemessungsgrundlage der Zuweisung sind Größe und Zusammensetzung der Familie bzw. des Haushalts. C. Die öffentliche Hilfe erfolgt in Geld und nicht in Sachleistungen. D. Zusätzliche Arbeitseinkommen werden nur teilweise von der Transferzahlung abgezogen. Das war nicht wirklich radikal gedacht, bedeutete zur damaligen Zeit aber doch einen Aufbruch zu neuen Horizonten. Zeit- und sinngleiche Überlegungen in Deutschland von Ökonomen wie Wolfgang Engels oder Politikern wie Kurt Biedenkopf angestellt, unterstreichen diese progressive Stimmung. Schon 1967, noch vor der Denkschrift der Ökonomen, hatte der US-amerikanische Präsident Johnson eine Kommission zu diesem Thema einberufen. Ihr Bericht, zwei Jahre darauf vorgelegt, empfahl das Mindesteinkommen als Einkommensbeihilfe für alle Bedürftigen. Obwohl die Resonanz darauf wenig ermutigend war, rief die Regierung Pilotprojekte ins Leben. Deren Erkenntniswert bestand im Wesentlichen darin, dass eine Grundsicherung auf soziokulturellem Mindestniveau die Arbeitsneigung der Empfänger nicht nennenswert schwächt. Darauf gestützt erarbeitete die Administration unter Johnsons Nachfolger Nixon 1969 einen Gesetzesentwurf, der nach langwieriger Debatte 1972 endgültig, ob schon mit nur knapper Mehrheit, vom Parlament verworfen wurde. Man kehrte zur alten Lehre zurück und bewilligte die Beihilfen lediglich für Alte, Blinde und Behinderte. Die Formel für alle anderen Bedürftigen lautete seither Workfare statt Welfare, arbeiten gehen statt abkassieren. Sie bindet jedwede Unterstützung an vorherige Arbeitsleistung, befristet die Bezugsdauer und streicht die Bezüge, wenn der oder die Betreffende die Gegenleistung nicht erbringt. Zu einem letzten Aufbäumen der weiter Drängenden kam es bei der Präsidentschaftswahl 1972. Nixons Gegenkandidat, der Demokrat McGovern, versprach im Falle seiner Wahl die Einführung einer Credit Income Tax, einer Zahlung von 1000 Dollar pro Kopf und Jahr, die nach dem Modus der Sozialdividende mit der Steuerschuld verrechnet werden sollte. Er verlor die Wahl. Was nun heraufzog und für Jahrzehnte konkurrenzlos herrschte, war die neoliberale Doktrin: ausgeglichener Haushalt, Druck auf die Sozialabgaben, keine staatliche Umverteilung zugunsten arbeitsfähiger Armer, kein Kredit für Kommunen mit sozialen Ambitionen, unbedingter Vorrang des Marktes, auf ihn fixierter Freiheitsbegriff. Dass zum freien Markt die freie Entscheidung gehören könnte, am Marktgeschehen teilzunehmen oder nicht, galt hinfort nur noch als abstruser Irrwitz. Auf die Herstellung gerade dieser Möglichkeit zielt das Bürgergeld in seiner utopischen Variante. Und aus diesem Grund zieht es seine Kritiker geradezu magisch an. Die Teilnahme am Erwerbsleben, am Arbeitsmarkt, gänzlich ins Belieben der Einzelnen zu stellen, ist ein zutiefst beunruhigender Gedanke, selbst für jene, die frei den anderen als Marktbegriffen denken können. Wenn man durch ein solches Konstrukt eines bedingungslosen Grundeinkommens Menschen die Möglichkeit einräumt, es zu beziehen, weil es ein Bürgerrecht ist. Und dieses Bürgerrecht kann von uns beansprucht werden, schlicht aufgrund der Tatsache, dass wir Bürger, sagen wir, der Bundesrepublik Deutschland sind. Dann würde das, so lautet der Einwand, den man durchaus ernst nehmen muss, schlicht und einfach bedeuten, dass es wie eine Aussteigerprämie funktioniert. Das heißt, dass Menschen sich aus schlecht bezahlten, minder bezahlten, unsicheren, unangenehmen Arbeiten und Beschäftigungen zurückziehen, mit der Folge, dass das dann keiner mehr macht. Es gibt im Grunde zwei Möglichkeiten, ein solches Grundeinkommen zu installieren. Wenn man es denn überhaupt wollte, ist es schon klar, man will es im Augenblick nicht, aber wenn man es wollte. Was passiert innerhalb des ersten Modells? Innerhalb des ersten Modells wäre das Grundeinkommen eher über dem jetzigen Arbeitslosengeld 2 liegend, sagen wir mal. Das heißt, es wäre so angesiedelt, dass es schon in die Nähe des Durchschnittslohns der unteren Tarifgruppen geriete. Und das ist sozusagen der schlimmst denkbare Fall für die Kritiker dieses Modells. Weil das hieße, warum soll ich arbeiten, wenn ich auch ohne Arbeit leben kann? Auf den ersten Blick ist das ein sehr einleuchtendes Argument und Kritiker haben sich immer sehr schwer damit getan, dem etwas zu erwidern, außer sozusagen humanitäre Erwägungen anzuführen. Aber das sticht natürlich für Ökonomen nicht und für Politiker noch weniger. Also muss man ein bisschen weiterdenken. Was bedeutet das wirklich? Was bedeutet eine soziale Grundsicherung? Nicht nur für heute, sondern auf 1, 2, 3, 5, 10 Jahre weitergedacht, wenn so ein Prozess in Gang käme. Für heute bedeutet es in der Tat eine gewisse Sogwirkung aus der Arbeitswelt heraus. Nicht für Leute, denen die Arbeit Spaß macht, die ihren Beruf mit Leidenschaft ausüben, die gut bezahlt sind, die werden sich dadurch nicht besonders angezogen fühlen. Da ist sozusagen die Ausstellungsneigung relativ gering, aber sie ist relativ groß dort, wo die Leute nicht gut beschäftigt sind, nicht gut bezahlt werden, wo die Arbeitsbedingungen schwierig sind, wo die Arbeit vielleicht gesundheitsschädlich ist. Nehmen wir das an, es passiert. Menschen drängen aus den Arbeitsverhältnissen heraus in diese Grundsicherung. Was bedeutet das längerfristig? Längerfristig bedeutet eine auskömmliche Grundsicherung, dass sich bestimmte Beschäftigungsfelder leeren, weil es nicht attraktiv ist zu arbeiten, wenn man auch ohne Arbeit leben kann. Das heißt aber, dass die Nachfrage nach Arbeit in diesen Professionen in Widerspruch zum Angebot nach Arbeit gerät. Das heißt, es wird immer weniger Leute geben, die ihre Arbeit zu solchen Bedingungen zur Verfügung stellen, mit der Folge, dass wenn der Markt ein Markt ist und entsprechend reagiert, die Beschäftigungsverhältnisse sozusagen, was ihre Entlohnung angeht, was die Bedingungen angeht, weil sie verrichtet werden, eher gehoben werden. Also es kommt eher zu einer Stabilisierung der Arbeitssituation in den unteren Lohngruppen, mit der Folge, dass diejenigen, die da arbeiten, günstigere Verhandlungspositionen haben, bessere Löhne durchsetzen können, bessere Arbeitsbedingungen durchsetzen können. Mit anderen Worten, es wird wieder eine Bewegung in diese Beschäftigungsverhältnisse geben. Ich habe mit einem Erstaunen gehört, dass auch die FDP, also Guido Westerwelle, sich für ein Bürgergeld stark macht. Aber das ist eben genau die Variante B. Nämlich, wir rationalisieren mal den gesamten Verwaltungsaufwand. Nicht die stellt es halt am Wohngeld aus und die sorgt noch für jenes Sondergeld und da kriegt man noch einen kleinen Zuschuss. Sondern eine Stelle zahlt das ganze Geld aus und es wird nicht sehr viel sein. Es wird eher so ein Arbeitslosengeld 2 sein, von dem man, wenn man alleine lebt, nicht besonders gut existieren kann. Was bedeutet das? Also was bedeutet eine Mindestsicherung im Unterschied zur Grundsicherung? Das bedeutet natürlich, dass es keine sehr große Neigung von Leuten aus Tarifverhältnissen oder aus noch halbwegs ordentlich bezahlter Arbeit in den Bezug dieses Mindesteinkommens geben wird. Es bedeutet aber umgekehrt, dass diejenigen, die das Mindesteinkommen empfangen, eine ziemlich große Neigung verspüren werden, ihre spärlichen Bezüge durch Arbeit aufzubessern. Das heißt, Menschen sind ein bisschen teilweise abgesichert und fangen nun an, Leuten, die im ersten Arbeitsmarkt sind, ihre Beschäftigungsverhältnisse streitig zu machen. Das ist genau die Bewegung, die wir durch die Hartz-Gesetze, nämlich durch das Arbeitslosengeld 2 und all seine Begleitgesetzgebung deutlich sehen. Auf lange Sicht bedeutet das eine tiefe Erschütterung der regulären Arbeitsverhältnisse durch eine Mindestsicherung, die nicht mal als Mindestsicherung funktioniert, das heißt, die nicht mal das Leben derer wirklich sicherstellt, die sie beziehen. Wenn man das also nicht für heute und morgen nur durchdenkt oder in kurzfristigen Begriffen sich vor die Augen führt, sieht man, dass die einzig sinnvolle, auch ökonomisch sinnvolle Lösung für die Lohnarbeitsgesellschaft in der Etablierung eines solchen Rechts nicht auf Arbeit, sondern eines Rechts auf Leben oder auf Lebensunterhalt und zwar zu auskömmlichen Bedingungen besteht. Ich gehöre nicht zu denen, die sagen, der Gesellschaft geht die Arbeit aus, das wäre zu einfach und zu naiv. Aber ich gehöre zu denen, die von einer Krise der Lohnerwerbsgesellschaft sprechen. Und warum? Es gibt in der Tat zwei Lager. Nicht nur in den Politikern gibt es ja im Grunde noch ein Lager. Das ist ja wirklich sozusagen von der CSU bis zur PDS. Entschuldigen Sie, ich will Ihre Parteizugehörigkeiten und Optionen nicht in Frage stellen. Aber es ist ein wenig so. Ne? Auch die PDS hat ihren letzten Bundestagswahlkampf Arbeit soll das Land regieren getitelt und plakatiert. Auf der Ebene findet man nur noch ein Lager. Alle Parteien, alle Gewerkschaften, alle Unternehmerverbände sind für die Vollbeschäftigung. Jedenfalls solange die Kamera an ist oder die Mikros offen sind. Wenn man mit den Leuten dann hinter den Kulissen diskutiert, dann sagen einem auch renommierte Politiker und Gewerkschaften, das glauben wir eigentlich nicht wirklich. Unter den Experten gibt es schon noch zwei Lager, auch unter den Ökonomen. Es gibt die einen, die sagen, es gab immer krisenhafte Momente. Es gab immer große, dramatische Zeiten von Beschäftigungslücken. Das ist heute vielleicht ähnlich, so wird argumentiert, und lasst uns abwarten. Und dann sind sozusagen diese Übergangsprobleme gelöst und wir kehren zur Normalität, also zu annähernder Vollbeschäftigung zurück. Und dann gibt es andere, denen ich mich anschließe. Ich bin in der Tat kein Ökonom, also ich muss meine Argumente da abwägen. Und ich finde das Argument der Kritiker dieser optimistischen Variante realistischer. Die sagen etwa, naja, was den gegenwärtigen technologisch revolutionären Prozess von früheren unterscheidet, ist genau der Umstand, dass Beschäftigungsverhältnisse, die in einem Sektor verloren gehen, in einem anderen nicht annähernd kompensiert werden. Das können wir uns alle ganz gut vergegenwärtigen. Wie war es in Deutschland vor dann noch nach dem Zweiten Weltkrieg oder in Frankreich, das war noch halbe Agrargesellschaft, auch wenn sie stark industrialisiert waren. Oder denken Sie an den Beginn des 20. Jahrhunderts oder an das Ende des 19. Jahrhunderts. Damals arbeitete die überwiegende Zahl der Menschen auf dem Land, in der Landwirtschaft. Wie viele Leute arbeiten heute im Agrarsektor? Das sind 3%. 2,5%, 3% in den fortgeschrittenen Industriegesellschaften. Das waren aber vor nicht allzu langer Zeit mal 75, 60, 70, 75, 80%. Aber erstaunlicherweise sind die Bevölkerung gewachsen in dieser Zeit. Man denkt an Städte wie Berlin, das sind 1860 wurden da 1 Million, Ende des Jahrhunderts 3 Millionen, 3,5 Millionen. Und dieser enorme Bevölkerungswachstum konnte in Arbeitsverhältnisse umgesetzt werden, und zwar dadurch, dass in der Industrie in der Tat nicht nur genauso viele Arbeitsplätze entstanden wie in der Landwirtschaft verloren, sondern mehr, viel, viel mehr. Und die Optimisten denken, das, was sich damals ereignet hat, wird sich heute wieder ereignen. Diesmal ist es sozusagen der tertiäre Sektor, Dienstleistungswirtschaft oder Gesellschaft, die all die Wunden heilen soll, die nunmehr dem industriellen Sektor geschlagen werden. Und da finde ich aber die Argumentation derer, die dem mal genauer nachgehen und sagen, was können wir sozusagen an Dienstleistungsarbeitsplätzen schaffen? Ist das so viel oder ist vielleicht sogar mehr, als anderswo verloren geht? Und die Bilanz ist nicht positiv. Und wir müssen nur einen Blick in die täglichen Zeitungen werfen oder die Wirtschaftsteile der Zeittageszeitung werfen und entsprechende Nachrichten verfolgen. Wir sehen, dass die stärksten Rationalisierungsprozesse bei den großen Dienstleistern stattfinden. Und zwar nicht erst seit heute. Bei den Banken, bei den Versicherungen, bei den großen Reiseunternehmen. Das gibt keinen Ausgleich, sondern es gibt per Saldo einen Verlust. Und dieser Verlust wird, wenn der technologisch-revolutionäre Prozess weiterläuft, ja auch im nächsten Jahrzehnt, im übernächsten Jahrzehnt, in 3 Jahrzehnten, in 4 Jahrzehnten stattfinden. Vielleicht beschleunigt er sich noch aufgrund von Basisinnovationen, an die wir heute noch gar nicht denken. Das heißt, all along, auf längere Sicht, vielleicht sogar auf ein halbes Menschenalter gerechnet, auf 4 Jahrzehnte hinweg, stehen wir vor einer viel dramatischeren Situation vor. Und wenn man sich das vergegenwärtigt, dann finde ich, wird es langsam Zeit für Gesellschaften, die über den hinreichenden Reichtum verfügen und auch über hinreichende geistige Kapazität, sich über diese Zukunft Gedanken zu machen. Wie gehen wir mit der Tatsache um, dass immer weniger Menschen relational zur Gesamtbevölkerung benötigt werden, um alle landwirtschaftlichen Produkte zu erzeugen, um den gewerblichen Prozess, also gewerbliche Güter zu erzeugen und um alle Dienstleistungen zu erzeugen, deren wir uns erfreuen und die wir brauchen? Was machen wir mit den anderen?
Bürger ohne Arbeit. Sie hörten den Kultursoziologen Wolfgang Engler mit Passagen aus seinem jüngsten Buch, aufgenommen im Mai dieses Jahres in der Rostocker Thalia Buchhandlung, Produktion Norddeutscher Rundfunk. Wolfgang Englers Buch Bürger ohne Arbeit ist im Berliner Aufbau Verlag erschienen und zum Preis von 19,90 € über den Buchhandel zu beziehen. Und damit ist es 19:30 Uhr.